SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend und herzlich willkommen im Literaturhaus Stuttgart zu diesem feierlichen Abend. Seit 50 Jahren gibt es sie nun, die SWR-Bestenliste, eine Institution, ein Kompass, manchmal auch ein Stein des Anstoßes. 30 Kritikerinnen und Kritiker aus den 3 deutschsprachigen Ländern wählen jeden Monat die 10 besten Bücher aus. Einzig nach Qualität, wie es heißt. Aber was ist das eigentlich, Qualität? Wer entscheidet darüber und was löst Kritik bei den AutorInnen aus? Heute Abend drehen wir den Spieß um. Die Autorinnen und Autoren übernehmen das Wort. Sie sprechen über die, die sonst über sie sprechen oder eben über ihre Bücher. Und das Pikante daran, sie sind alle da, die Kritikerinnen und Kritiker der SWR-Bestenliste, verteilt im Raum, jedenfalls die meisten von ihnen. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend mit 3 SchriftstellerInnen auf der Bühne sitzen darf, die jeweils mit ihren Büchern auf der SWR-Bestenliste standen. Dana Grigorcza, die mit ihrem Roman Die nicht sterben auf der Bestenliste war. Er greift den Dracula-Stoff auf und nimmt uns mit in ein rumänisches Bergdorf, ein Buch zwischen Mythos und Gegenwart. Dann Felicitas Hoppe, die mit Pravda auf der SWR-Bestenliste stand. Das ist eine Reise durch die USA und durch den Kosmos der Literatur. Und Eckart Nickel, der mit Spitzweg einen Roman über Kunst, Künstlichkeit und die Frage geschrieben hat, was echt ist in einer Welt voller Inszenierungen. Ja, was erwarten Sie von Kritik? Was kann sie leisten? Und wann sollte sie vielleicht besser schweigen? Lesen Sie die Rezensionen zu Ihren eigenen Büchern? Und wenn ja, warum tun Sie sich das an? Deshalb vielleicht die naheliegendste Frage, die uns auf der Seele brennt. Hören Sie eigentlich unsere Sendungen, Eckart Nickel?
Ja, selbstverständlich. Also ich bin sehr großer Radiofreund und deswegen höre ich natürlich vor allen Dingen diese Sendung besonders gern, weil Literatur für mich schon immer so der schönstmögliche Kosmos war, in dem ich mich immer schon gerne bewegt habe. Deswegen ist es natürlich so eine Art, wie wurde es einmal gesagt, das ist ja wie eine Art Zauberwald, in dem man sich da reinbegibt, weil das Tolle ist ja, das wurde ja eben auch schon gesagt, dass es halt wirklich, dass es halt nicht irgendeine Riege von Kritikern ist, sondern es sind 30 der namhaftesten Kritikerinnen und Kritiker in Deutschland und denen beim Gespräch zuzuhören, das ist wie so eine großartige Wunderkugel schauen, so was denkt man so, was haben sie jetzt sozusagen wieder herausgefunden, was in diesem Buch drinsteckt und was in jenem Buch drinsteckt. Sie haben eben von Qualität gesprochen. Ich wurde sofort an eine Kinderszene erinnert. Ich fand immer so ganz groß, es gab immer eine Bonbonsammlung, die hieß Quality Street von Macintosh. Und eigentlich ist die SWR-Bestenliste wie so eine volle, bunte Dose Quality Street.
Das ist ein schönes Bild. Felicitas Hoppe, hören Sie die Sendungen der SWR-Bestenliste? Mit den Diskussionen auch über Bücher, die nicht nur Sie geschrieben haben, sondern andere AutorInnen?
Also am liebsten höre ich Sendungen über Bücher, die ich nicht geschrieben habe. Das ist das Entscheidende. Also ich glaube schon, man muss von sich selber ein bisschen abstrahieren. Also wenn ich jetzt über den Wert dieser Sendung spreche, die ich höre, aber die ich nicht grundsätzlich oder immer höre, also Maß halten ist, glaube ich, auch hier angesagt. Das ist besonders spannend, wenn es nicht um mich geht. Also mich interessiert die Auseinandersetzung um Literatur maßgeblich, weil das ja Teil meines Berufes ist. Aber so dieses selber im Spiel sein ist eigentlich der heikelste Punkt. Und ich glaube, da muss man sich auch nichts vormachen. Also dieses Gefühl, es wird über mich gesprochen, im Guten wie im Schlechten. Und das möchte ich übrigens erwähnen, das ist ja das Schöne. Es kann ja alles ein Missverständnis sein, also aus der Sicht der Autorin. Auch das Lob. Und das ist ja so eine etwas verbreitete Vorstellung. Leute fühlen sich immer nur missverstanden, wenn sie negativ kritisiert werden, was ich ganz eigentümlich finde. Also sie gehen immer davon aus, dass eine positive Kritik angemessen ist. Das ist aber durchaus nicht immer der Fall. Und man wundert sich, also auch ich in Bezug auf mich selber und denke dann, naja. Aber kurzum, das alles hindert mich nicht, diese Diskurse zu verfolgen. Da lernt man immer was und natürlich erzeugt es immer Widerspruch. Und vor allen Dingen stellt man fest, dass Dinge in Texten gesehen werden, die ich dort nicht sehe. Und das ist schon überraschend.
Wie ist es bei Ihnen, Dana Grigorcza?
Ja, ich höre diese Sendung sehr, sehr gerne. Zuletzt in Kinshasa, ich war in Kongo bei einem Buchfest und abends bin ich immer in mein kleines dunkles Zimmerchen gekommen und habe Es wäre Bestenliste gehört.
Aber nur, weil Sie wussten, dass Sie heute hier auf dem Sofa sitzen.
Nein, es hat sich wie ein Heimkommen angefühlt, so die vertrauten Stimmen. Und dann fand ich alles so freundlich und so vertraut und habe mir immer wieder auch Notizen gemacht, dieses Buch. Und doch, dieses Buch habe ich gelesen. Also ich mache mir immer Notizen beim Hören, habe überall Heftchen und Zettelchen und auch so ein Nebensatz, so ein Vergleich mit einem anderen Buch. Zum Beispiel zum Thema Poetikvorlesungen. Da habe ich gedacht, stimmt, das Buch von der Herrmann habe ich nicht gelesen. Es wurde von Barbie Markovic gelesen. Das Buch hatte ich gelesen, aber das andere nicht. Und dann habe ich mir Notizen gemacht, unbedingt nachholen. Und ich bin da so belebt. Es ist so wie eine Brausetablette. Ich höre so viele Stimmen. Also jetzt, wenn ich auf Lesungen bin und alleine im Hotelzimmer bin, irgendwann vermischen sich die Stimmen und ich kann sie nicht mehr auseinanderhalten. Ich gehe mit meiner Stimme ineinander und verbeben sich, weil es kommen immer gute Ideen raus. Also es belebt mich. Ich bin wirklich begeistert, dass es diese Sendung gibt. Und ich bin eine große Radiohörerin, aber immer zu Hause. Ich höre nie unterwegs. Es ist etwas Gediegenes. Ich muss Muße haben, ich muss zu Hause sein, ich muss sehr bequem sitzen und dann...
Also es geht natürlich um Zustimmung bei Büchern, die man gelesen hat, oder Anregungen bei Büchern, die man nicht gelesen hat, und weiterführende Literatur. Das ist jetzt alles sozusagen ein sehr schöner Aspekt. Aber manchmal ist ja Kritik, wenn mit Widerspruch verbunden oder auch eine sehr ernstzunehmende kritische Rückmeldung. Können Sie sich an Ihre allererste Kritik zu einem Ihrer Bücher erinnern, was die bei Ihnen ausgelöst hat?
Also ich kann mich sehr lebhaft an der allerersten Kritik zu einem Text von mir erinnern. Es war ein Text, der ohne mein Wissen publiziert wurde. Ich hatte Reisetagebuch geschrieben in Rumänien und mein Tagebuch, in das ich auch Fotos hatte und so, einer Freundin ausgeliehen. Und irgendwann bekam ich einen Anruf von der Romania Literare, von der größten rumänischen Literaturzeitschrift.
Ja, wann gedenken Bevor Sie nach Deutschland gekommen
genau,
sind.
Genau, genau. Mhm. Ich war Schülerin noch. Und wann gedenken Sie, Ihr Honorar abzuholen? Und ich fragte, wofür? Ja, für Ihren Text, den haben wir gedruckt. Lesen Sie unsere Zeitschrift nicht? Und dann bin ich in die Bibliothek gegangen und habe sie gelesen. Und da hatte ich eine hymnische Einführung von einem Schriftsteller, Konstantin Zojo, den ich heiß verehrte. Und die endete mit ein funkelnder Stern am Firmament der rumänischen Literatur. Und ich habe gedacht, jetzt gehe ich nicht dieses Honorar abholen. Ich bleibe mit diesem.
Das sind die schönen Geschichten.
Mit dieser, ich habe gedacht, die lachen mich aus. Oder? Also, und dann bin ich tatsächlich hingegangen und bin in die Redaktion gegangen. Und in dieser Redaktion saßen alle rumänischen Autoren, die ich gelesen hatte, und Literaturkritiker um einen Tisch und haben gegessen. Und der rumänische Literaturpapst Nicolae Manolescu rief so mit vollem Mund über die Tischgesellschaft hinweg: Komm herein, funkelnder Stern! Greif kräftig zu! So, das war meine erste Berührung mit der Literaturkritik.
Bei Ihnen weiß man ehrlich gesagt nie, ob die Geschichten stimmen oder einfach gut erfunden sind.
Die wird noch wilder, aber
sie wird noch wilder. Glaube ich Ihnen unbesehen. Das sind ja sehr schöne Erlebnisse. Das ist jetzt eine Kritik, wo Sie ermutigt wurden. Aber gab es in Ihrem Leben auch so bei den ersten Rezensionen, wie Sie vorhin gesagt haben, Missverständnisse oder Misslesungen, Missdeutungen, etwas, was Sie gestört hat?
Ja, ist ja meistens alles immer ein Missverständnis. Also das ist ja die Grundkrux der gesamten Auseinandersetzung mit Literatur, könnte man ja unter Umständen als Missverständnis begreifen. Aber es gibt ja dann schöne und hässliche Missverständnisse. Also eines der schönsten Missverständnisse, das war jetzt nicht unbedingt nur mein Buch, sondern das war ein Buch, an dem ich beteiligt war, Tristesse Royale. Da hieß es dann irgendwann, wir seien die H&M-Variante des George-Kreises. Und das fand ich schon ein sehr schönes Missverständnis. Also Ich trage auch seitdem nur noch H&M. Und
das hat sie gefreut? Das war für sie ein Kompliment?
Das fand ich schon, da hat sich jemand was dabei gedacht. Also das fand ich irgendwie so eine Verbindung H&M, Stefan George, das fand ich schon sehr überraschend und auch wirklich an Popkultur interessierter Mensch, fand ich das wirklich großartig. Also da muss man erstmal drauf kommen. Also
ermutigend, sagen Sie. Ermutigend.
Felicitas, also ich kann mich lebhaft daran erinnern, tatsächlich an die erste Kritik. Ich erinnere mich, dass die Pressefrau, damals war ich noch beim Rowohlt Verlag, die Pressefrau rief mich an und sagte, Frau Hoppe, morgen erscheint eine Besprechung. Gehen Sie zum Bahnhof und holen Sie sich eine Zeitung. Ich war damals Stipendiatin im Esslinger Bahnwärterhaus. Also unweit hier, also das kurioseste Stipendium, glaube ich, was ich jemals hatte. Und saß mutterseelenallein in diesem sehr merkwürdigen Bahnwärterhaus, wo alle 3 Minuten ein Zug vorbeikam. Und dann kam dieser Anruf und diesen Befehlston, gehen Sie zum Bahnhof und kaufen Sie sich eine Zeitung, Sie werden besprochen. Und das hatte etwas unglaublich Bedrohliches. Also es war mein erstes Buch, es war mein Debüt und ich habe unglaublich schlecht geschlafen. Ich weiß noch, wie ich die ganze Nacht dachte, ja, ich gehe dann morgen zum Bahnhof. Das war dann 96, also es lief ja alles nicht so im Netz. Also man ging tatsächlich noch hin, holte sich die Echtzeitung. Und ich weiß, wie ich zum Bahnhof ging, am Neckar entlang, also kaufte mir diese Zeitung und habe sie dann auf dem Rückweg, ich habe einfach nicht gewagt, diese Zeitung zu öffnen. Und diese gewisse schweißnasse Hand vor dem Öffnen der Zeitung ist mir eigentlich geblieben seit 1996. Es ist nicht mehr so schlimm, aber das war... Ja, jetzt 30 Jahre später merke ich, wie lange man braucht, um sich letzten Endes von der Literaturkritik zu emanzipieren, wenn man so an sie herangeführt wird. Also das ist schon irgendwie ein massiver Start. Aber es zeigt natürlich auch, was für einen irrsinnigen Respekt ich davor hatte. Also dieses ganze Framing, und das hat sich doch mittlerweile geändert, jetzt nicht nur, weil ich länger dabei bin. Ja, aber diese Stimme der Pressesprecherin habe ich bis heute im Ohr. Sie werden besprochen, gehen Sie zum Bahnhof und holen Sie sich eine Zeitung.
Und lesen Sie heute noch Rezensionen oder gehören Sie zu den Autoren, die behaupten, sie würden die Rezensionen zu den Büchern gar nicht lesen?
Also das impliziert jetzt, dass egal was ich sage, es ja doch nicht stimmt. Naja, sagen wir mal so, ich lese in Maßen, was ich vorhin auch gesagt habe, also ich lese, was auf mich kommt sozusagen. Früher kriegte man, das muss man dazu sagen, was eine ganz tolle Sache war, richtig tolle Pressemappen von den Verlagen. Ja. Ne? Da wurde es gesammelt, zusammengestellt, manchmal irgendwie auch noch so kommentiert. Das ist ja vorbei, man kriegt jetzt das so als Anhang natürlich geschickt oder... Man ist ja auch von lauter fleißigen Lieschen umgeben. Also heute kriegt man ja auch Hinweise von Freundinnen und Freunden, wo dann im Betreff steht, nicht ärgern. Oder, ne, also das ist so ein Klassiker. Oder andere lesen es, also es ist ganz wunderbar. Oder dieses, Achtung, auf keinen Fall den Artikel in der Süddeutschen lesen. Und das liest man dann natürlich auf jeden Fall.
Das hatte ich auch mal. Das tut mir leid, hieß, glaube ich, die Mail. Es tut mir leid, es kam von dem Redakteur, der irgendwie im Urlaub war, als die Rezension verfasst wurde. Aber ich fand die dann gar nicht so schlimm. Aber der hatte sich im Vornherein wirklich entschuldigt dafür, dass, also er fand den Text so unterirdisch. Ich fand ihn total spannend, weil es war so absurd. Also ich glaube, es war aus der Zukunft geschrieben und mein Buch war das einzige Buch, das im 21. Jahrhundert überlebt hatte und es wurde wie so eine Handschrift behandelt. Also er meinte, das wäre total kryptisch, das würde niemand verstehen. Wenn ich mich jetzt als Leser vorgestellt hätte und ich würde das Buch nicht kennen, hätte ich mich auf jeden Fall angefangen, für das Buch zu interessieren. Also deswegen, die Einschätzungen sind so verschieden manchmal zu Rezensionen und zu...
Aber das finde ich sehr spannend. Deshalb muss man dann die Rezension lesen, finde ich, denn es bauen sich so merkwürdige Gefühle auf und dann denkt man, was mag da wohl drinstehen? Und dann reiht sich ein Botenbericht an den nächsten und am Ende kommt heraus, das ist ein bisschen wie ein stille Postprinzip und hat mit der Urrezension dann wirklich null zu tun. Bei Ihnen hat sich der Kritiker dann entschuldigt?
Nein, der Redakteur.
Ach, der Redakteur. Also sowas kenne ich nicht, dass sich da jemand entschuldigt oder sagt, tut mir leid. Aber das fände ich auch komisch, weil ich finde, wenn etwas mit allen Mitteln zu vermeiden ist, ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht, aber so sich jetzt mit einem Kritiker oder einer Kritikerin zu verbrüdern oder zu einigen oder, oder jetzt zu sagen, ich fordere Sie, es gibt ja viele Möglichkeiten, ja, also... Das kenne ich von Autorinnen und Autoren, dass die ja sich mit ihren Kritikerinnen und Kritikern Sie sitzen ja hier, Sie werden es besser wissen, auseinandersetzen, denen schreiben oder sagen, ich bin jetzt nicht einverstanden mit dem, was Sie da über mich geschrieben haben und das ist eine Beleidigung oder das geht völlig an dem Buch vorbei. Ich käme nie auf die Idee, einem Kritiker oder einer Kritikerin das zu schreiben.
Sie hatten auch noch nie den Wunsch, den Impuls, dass Sie gerne auf eine Kritik geantwortet hätten. Dass Sie gerne,
doch. Natürlich. Also die Wirkung von Kritik ist doch erheblich. Und ich glaube, Autorinnen und Autoren, die behaupten, dass Kritik auf sie keine Wirkung hätte oder sie stehen drüber, das glaube ich dann zum Beispiel nicht. Also ich würde eher sagen, dann lieber weniger lesen und so, aber es spricht doch auch für die Kritik, dass sie sich so einprägt. Also die schönsten Sätze über meine Bücher, ob die stimmen oder nicht, sei dahingestellt, die kommen natürlich aus der Kritik. Und da kann ich schon viele zitieren, die ich nicht vergessen werde. Vielleicht habe ich auch ein besonders gutes Textgedächtnis, aber ich kann mir das schon merken. Sowas wie Felicitas Hoppe ist eine Erzählfundamentalistin, ist doch ein toller Satz, wäre ich selber nie drauf gekommen. Also das war ein Verriss, ein richtig knallharter Verriss. Aber danke, lieber Kritiker, denn dieser Satz steht heute als Werbespruch auf einem meiner Taschenbücher. Also das ist auch interessant, dass die Kritik natürlich ihrerseits in der Rezeption Metamorphosen durchläuft. Und also es ist einfach ein tolles Genre.
Jetzt sind Sie ja schon eine ganze Weile im Literaturbetrieb und haben mehrere Bücher veröffentlicht. Gibt es denn KritikerInnen, von denen Sie sagen, da lesen Sie, wenn die Ihr Buch besprechen, immer was die sagen, weil Sie doch neugierig sind, ob es bei dieser Person gut oder schlecht ankommt, weil Sie sie besonders wertschätzen oder ernst nehmen oder irgendwie dann doch sagen, selbst wenn es ein Verriss ist, kann ich mit diesem Verriss gut leben, weil es immer so für mich nachvollziehbar ist? Oder ist das gar kein innerer Dialog, den Sie da aufnehmen?
Ein Kritiker, der mich von Anfang an begleitet hat, was viel zu bedeuten hat, weil mein erstes Buch in einem klitzekleinen Verlag erschienen ist, Kamero Verlag, der sonst nur Krimis veröffentlicht hat und mich. Und die Verlegerin hat mich eines Tages angerufen und hat gesagt, ein Herr Bücherli hat hier angerufen und der wollte dein Buch gratis haben. Da habe ich ihm gesagt, er soll es sich gefälligst selber kaufen.
Das war Roman Bucheli von der NZZ.
Genau. Und ich dachte, oh nein. Und dann ist tatsächlich eine Rezension erschienen in der NZZ. Ich weiß nicht, ob er sich das Buch tatsächlich alleine gekauft hat. Und es war so eine schöne Rezension. Und es war so, er hat das Buch verstanden und mehr als das, er hat es besser verstanden als ich. Und seitdem hat Roman Bucheli über jedes meiner Bücher geschrieben. Und
immer positiv?
Immer positiv. Und ich bin ganz traurig, dass er jetzt in Pension geht. Die Rezensionen von Carsten Otte lese ich so gerne. Ich habe den Eindruck, die fassen meine Bücher so gut zusammen. Jetzt so eine negative Kritik zu erwähnen. Beim letzten Buch kam ein Verriss des Vorschautextes zu meinem Buch in einer Zeitung. Das war die allererste Besprechung meines Buches, war ein Verriss des Vorschautextes. Ich habe dem Verlag gesagt, bitte, bitte zeigt mir zu meinem nächsten Buch, das jetzt im Frühling kommt, bitte zeigt mir den Vorschautext. Ich möchte den Text gesehen haben, dass der keine Angriffsfläche bietet im Voraus, nicht schon der Vorstellungstext. Und ich war außerstande, ich war zu sehr im Buch drin, um einen Text über das Buch zu schreiben und habe gedacht, ach, schade, hat Herr Otte nicht schon eine Rezension darüber geschrieben, sonst könnten wir von ihm abschreiben. So zusammen. Und das finde ich in den SWR-Bestenlisten, was ich so schätze, ist die Fähigkeit der Kritikerinnen und Kritiker, ein Buch zusammenzufassen. Sogar das Buch von Martina Klavadetscher in der letzten Sendung, es war so eine gute, treffende Zusammenfassung. Die Kritiker, die schaffen es so gut, meistens.
Auch nicht immer gleich.
Meistens. Gut, ja. Wirklich ein Buch zusammenzufassen, was für mich, die immer Kapriolen schlage, sehr, sehr schwierig ist.
Das stimmt, aber das ist mir auch aufgefallen und das ist auch was, was eben genau die Bestenliste auszeichnet, weil das sieht man ganz oft in neuerer Literaturkritik, dass man eigentlich eine Literaturkritik liest und am Ende nicht weiß, worum es eigentlich in dem Buch geht. Also es wird so viel an Büchern vorbeigeschrieben. Das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel mit dem Vorschautext. Manchmal wird über das Buchcover geschrieben oder manchmal beginnt der Rezensent oder die Rezensentin mit einem Erlebnis, wie er zu diesem Buch gekommen ist. Also da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also was alles Literaturkritik sozusagen im gedruckten Medium oder auch Internet sozusagen, was da möglich ist. Und erhebt sich das doch sehr, sehr positiv ab. Wirklich, was wir früher in der Schule eigentlich im Deutschunterricht immer als Zusammenfassung gelernt haben. Ich will einfach wissen, was in einem Buch vorkommt. Und das ist ja manchmal ganz dienlich. Und ich habe auch irgendwo mal gelesen, also ein Buch, was man nicht in drei Sätzen einmal wenigstens kurz zusammenfassen kann, da stimmt was mit dem Buch nicht. Ja? Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie geht das jetzt mit Ulysses zum Beispiel? Also wie fasst man den Ulysses in drei Sätzen? Da bin ich schon dran gescheitert. Und dachte ich mir, aber das kann dann doch auch nicht wiederum nicht die Kategorie sein. Also man ist da manchmal so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, was eigentlich eine Kritik will. Also wir leben ja sozusagen als Büchermenschen mit Kritiken, seit wir lesen können und seit Anbeginn verfolge ich Kritiken und ich glaube auch mit Felicitas Hoppe zu sagen, dass wirklich, also jemand, der sich nicht für die Kritiken interessiert, die über seine Bücher veröffentlicht werden, also ich weiß nicht, wie uninteressiert an dem Leser kann man dann eigentlich sein. Also das ist, finde ich, immer den schönsten Satz von Max Frisch, so einer meiner ersten großen Schriftstellerheroen. Das habe ich mir immer gemerkt, obwohl das dann, glaube ich, hinterher auch irgendwie darum verworfen hat, glaube ich, sogar in einem schönen Gespräch, was ich noch, ich schreibe für den Leser. Ja, natürlich, wer schreibt, schreibt für ein Lesepublikum. Und natürlich kann man dann auch, wie Max Frisch es dann später einmal gesagt hat, natürlich schreibe ich auch erstmal für mich selbst. Und habe ich mir extra aufnotiert hier, das waren so zwei wunderbare Worte, und zwar Spieltrieb und Machlust. Das fand ich so hübsch zu sagen.
Mach oder Macht?
Aus Mach, Mach. Also aus die Lust am Machen. Und natürlich der Spieltrieb, wirklich Geschichten zu entwerfen, wie es im Gantenbein heißt. Ich probiere Geschichten an wie Kleider. Also diese unendliche Möglichkeit, die man halt als Schreibender hat, das ist halt, das nimmt mir immer wieder den Atem, wirklich.
Das ist als Schreibender, aber denken Sie denn beim Schreiben schon an den Kritiker, an die Kritikerin, an die Rezension, an das, wie es ankommen könnte? Wenn Sie jetzt sagen, Sie schreiben ja für LeserInnen, dann müssten Sie ja auch schon in irgendeiner Form einen Film mitlaufen haben, wie dieses Buch in Ihren Augen missverstanden werden kann, beispielsweise.
Ich glaube, wenn man das anfängt zu denken beim Schreiben, dann glaube ich, dann bleibt man wirklich verloren. Auf der ersten Seite hängen und denkt so, nein, 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 das ist kein guter erster Satz. Mit dem guten ersten Satz kann ich nicht vor die Weltöffentlichkeit treten. Also ich glaube, das kann man nicht machen. Also ich würde daran verzweifeln, daran zu denken, wie ein Buch später aufgenommen wird. Also außer als.
Aber so diese innere Stimme, dass Sie jetzt, Frau Hoppe, sich denken, ja, das geht dann wieder, dann bin ich wieder so eine Fabuliererin. Ich weiß schon, ich höre schon die Stimmen in meinem Kopf. Sowas können Sie wirklich ausblenden, ja?
Also ich finde toll, Herr Nickel, dass Sie sich vorstellen, vor die Weltöffentlichkeit zu treten. Das ist, finde ich, ein guter Ansatz. So sollte man ans Schreiben rangehen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Aber klar, natürlich dieser Spieltrieb, Leser, Leserin, ein Schreiben ohne Resonanzraum kann ich mir nicht vorstellen, aber den definiere ich nicht. Und das ändert sich dann aber mit den Jahren und das hat mein Schreiben stark verändert, dass ich Literaturkritik wahrnehme. Dasselbe gilt für Literaturwissenschaft und auch da glaube ich, dass das nicht ohne Folgen bleibt. Und mit diesen Folgen muss man leben und die verändern die Texte und das gefällt vielen nicht. Das gefällt auch den Kritikern zum Teil nicht, weil man sich ja mit ihnen gemeinsam entwickelt. Und das ist eigentlich was Faszinierendes. Das ist für mich zwar, ich versuche das als Neutralitätsverhältnis zu sehen, aber die Verbindung ist da, man reagiert ja aufeinander. Und man lernt im Guten wie im Schlechten von den Kritikern und Kritikerinnen. Also das heißt, da laufen auch Stimmen mit. Aber natürlich wäre das tödlich, die Vorstellung jetzt zu sagen, oh Gott, wenn ich das jetzt so mache, dann kommt wieder das. Aber wie gesagt, diese Balance zu halten, das finde ich ganz schön schwierig. Der andere Punkt ist zu wissen, dass es da draußen, sage ich jetzt mal, eine Gruppe von 30 Weisen gibt, die diese Dinge tatsächlich begutachten, und das meine ich jetzt nicht ironisch, begutachten und zwar mit einem Werkzeug, mit einem analytischen Werkzeug, mit einem Traditionsbewusstsein wahrscheinlich auch und vor allen Dingen mit Parametern, die mir letztlich nicht zur Verfügung stehen, weil ich vermute, dass ich nicht halb so viel lese wie die Kritikerinnen und Kritiker. Dass ich jetzt den ganzen Tag lese oder so, das ist nicht der Fall. Aber zu wissen, dass man in einen Raum hineinschreibt, in dem Menschen sich befinden, die wissen, wie Lesen geht, ist schon eine sehr beruhigende Sache. Und das andere sind natürlich die Kriterien. Also die Kriterien, Na, Sie haben es jetzt erwähnt und Dana Grigorce auch. Also ich meine, wie wird man beschrieben? Also diese Geschichten, da können wir noch drauf kommen, wie Männer und wie Frauen besprochen werden oder von Kritikern und Kritikerinnen empfangen oder klassifiziert werden. Was mich stört bei Kritiken ist eben, wenn sie gefühlig sind, wenn sie emotional sind, und Sie haben die Zusammenfassung erwähnt. Ja, was ich toll finde, ist, wenn in der Kritik klar wird, was die Maßstäbe dieser Kritik selber sind. Und da geht es ja nicht darum, gefällt sie mir oder nicht, sondern ich merke, woher argumentiert die Person. Oder was wirklich sehr nachgelassen hat, das gilt jetzt weniger für die Bestenliste, aber allgemein, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, ist das, es wurde hier gesagt, okay, man sollte ein Buch zusammenfassen können, ich will wissen, worum es in dem Buch geht. Ja, aber wenn ich mit literarischen, dezidiert literarischen Texten zu tun habe, und da ist die Bestenliste doch ganz weit vorn, dann geht es um ein Kriterium, was für mich unverzichtbar ist und was in der Kritik sehr stark ins Hintertreffen geraten ist, das ist die Sprache. Was passiert eigentlich sprachlich hier? Nicht, was wird mir erzählt, sondern wie wird mir etwas erzählt? Und daran messe ich, ob für mich eine Kritik tragfähig ist oder nicht, wenn sie das beschreiben kann. Denn das zu beschreiben, fällt mir selber schwer. Also ich habe Mühe zu beschreiben, was ich sprachlich mache, und glaube aber, dass das ja der entscheidende Punkt ist.
Da würde ich gerne einhaken und sagen, ja, das ist nämlich auch ein Problem. Nicht nur, dass es nicht so tolle Zusammenfassungen manchmal gibt, sondern dass auch zum Beispiel die Texte in Kritiken gar nicht mehr zu Wort kommen. Und das ist ja eigentlich dann die Sprache, wenn eigentlich nur über ein Buch berichtet wird. Und dann, wenn man schon Glück hat, ist vielleicht noch ein Zitat da, aber vielleicht noch zwei. Aber dann hört es meistens auch schon auf. Oder das Zitat ist zu lang und man versteht es nicht, weil es aus dem Zusammenhang gerissen ist. Aber ich finde, was ja ganz wichtig ist, ist genau das, eben darauf einzugehen. Nicht nur natürlich, was passiert, das ist klar, aber auch, wie wird das beschrieben, was passiert? Was macht diese Sprache mit dem Leser? Was geschieht da im Kopf, wenn der oder die so schreibt? Oder, weil das ist ja auch das Schöne, ist ja, das habe ich als Germanist gelernt, dass eigentlich die schönste Aufgabe des Germanisten besteht eigentlich darin, auszuloten, was in einem literarischen Werk vorhanden sein kann. Und all die Ebenen, all die Verweise und so weiter. Und das ist ja was, was ich natürlich auch von einer guten Literaturkritik erwarte, dass sie sich genau in dieses siebte Hinterzimmer der Bar bei Andy Warhol begibt und sagt, ja, aber hier ist doch, da geht's doch eigentlich um was ganz anderes. Ja, es geht doch nicht nur darum, dass da ein Modegeschäft ist, sondern was passiert eigentlich in diesem Modegeschäft? Was wird da für Kleidung verkauft? Was kommen da für Leute hin? Was ist es? Sind wir auf einem anderen Planeten? Oder dass man sich sozusagen um diese Sachen kümmert. Ja, und da finde ich das halt so großartig bei der Bestenliste, dass es da eben nicht, und ich habe jetzt gerade irgendwie auf der Fahrt hierher, habe ich aus Neugier, natürlich auch aus Vorbereitung für das Sujet dieses Abends, habe ich mir einen Spiegel gekauft, weil da stand plötzlich, jetzt gibt es auch den Spiegel-Literaturpreis. Und dann dachte ich mir, ja, mein Gott, dann habe ich die Begründung für diesen Preis oder für diese Liste gelesen, dachte ich so, aber das ist doch völlig beliebig zu sagen, ja, es muss auch mal eine Übersetzung einen Preis bekommen. Warum haben Sie da nicht einfach einen Preis gemacht, wo es wirklich um übersetzte Bücher in deutscher Sprache geht, wo es einfach mal um die deutsche Sprache in Übersetzungen geht, aber das dann wiederum zu vermischen mit anderen Sprachen und deutschen Büchern und Schweizer Bücher, Österreich, das fand ich dann wieder so unentschlossen, dass es auch wieder in meiner Wahrnehmung so war wie eine Reaktion, ja, jetzt müssen wir der Bestenliste auch nochmal zeigen, wie das mit dem Preis geht. Ja, also wir sind ja schon die Bestsellerliste und jetzt müssen wir noch die Bestenliste noch, ihnen auch noch einen Preis sozusagen servieren. Wir können das auch, und das ist so enttäuschend. Ja, also weil es ist ja das Schöne an der Bestenliste, dass es da eben nicht nur zum Beispiel um Prosa geht, sondern auch um Lyrik, dass auch ein wunderbar geschriebenes Buch über einen anderen Autoren eine Nummer eins sein kann. Das ist doch das Tolle. Da ist doch ein viel erweiterter Literaturbegriff vorhanden, der halt eben in anderen Listen und in anderen Jurys nicht vorhanden ist. Und deswegen kann man sich ja da auch glücklich schätzen darüber.
Da geht es natürlich nach der Qualität der Bücher, aber Sie sprachen ja jetzt gerade auch über eine Qualität des Kritikerdaseins und der Kritiken. Was wäre für Sie eine gute Rezension? Also vorhin haben Sie geschwärmt, dass Sie, wenn Sie gelobt werden, sich natürlich sehr freuen. Es geht nicht um gut oder schlecht verreißen oder sonstiges, sondern um handwerklich. Was ist für Sie handwerklich eine gute Rezension? Das, was jetzt Felicitas Hoppe und Eckhard Nickel auch quasi geschildert haben. Es muss nachvollziehbar sein, es muss erkennbar sein, nach welchen Kriterien geschrieben wird und so weiter.
Also ich gehe mit Felicitas Hoppe. Ich finde, dass man auch im Lob missverstanden werden kann. Aber ich nehme alles an. Ich muss sagen, so wie ich eigentlich eine dankbare Leserin bin, also ich begeistere mich sehr für Bücher, und wenn ich mich auch nur für ein Detail begeistern kann, für eine Nebengeschichte oder für bestimmte Worte oder für einen Ausdruck, den ich noch nie gelesen habe, dann hat sich der ganze Mühsal schon gelohnt. Also ich begeistere mich sehr leicht, glaube ich. Ich kann gut schwärmen und ich lese auch sehr offen die Kritiken. Also ich muss sagen, ich lese sie sehr neugierig. Ich lese auch alle.
Also alle über Ihre alle, Bücher und auch über andere
alle,
Bücher.
Ich beginne die Zeitung mit dem Feuilleton. Ich höre auch die Kultursendungen, auch beim Wäsche zusammenlegen höre ich. Aber am liebsten eben, wenn ich bequem sitze. Aber ich höre viel Radio. Fernsehen, muss ich sagen, Sie habe ich schon verfolgt.
Sie schauen mich so komisch an.
Aber ich schaue nicht viel fern. Ja. Ich mag natürlich, wenn ein Kritiker Tschechows Gewehre entdeckt, also versteht, wie das Gewebe ist, was da drin steckt im Text, Details, die vielleicht ich als Autorin vergessen habe, reingewoben zu haben. Aber ich liebe es auch, wenn der Kritiker mal völlig ausschweift, mal völlig vielleicht sich auch verirrt, aber mich beim Lesen auf Gedanken bringt, mir beim Lesen neue Türe öffnet. Also, und deswegen lese ich sehr, sehr gerne Literaturkritik und vor allem eben die Ausschweifende, vor allem die Mutige. Ich liebe mutige Ansätze. Ich liebe zum Beispiel, wenn ich von Judith von Sternburg Kritiken lese, denke ich, ah ja, das habe ich nie gedacht, aber ja, kann sein. So, und ja, es ist so plausibel und ja, es öffnet sich was.
Und Widerspruch merken Sie nie, dass Sie sagen, nein, das stimmt so gar nicht, das kann doch wohl nicht wahr sein, wurde ich so missverstanden?
Ah, jetzt geht es wieder um mich, also ich kann schon um mich. Was ich nicht mag, ist, wenn ich spüre, es wird Literaturpolitik gemacht. Zum Beispiel, wo ich sehr verletzt war, ich war mal nominiert für den Schweizer Buchpreis und der eine Literaturkritiker, der im Radio alle Bücher, die auf dieser Liste waren, besprechen musste, hat gesagt, ich habe nur eines der Bücher gelesen und das, finde ich, sollte den Buchpreis bekommen.
Und das war nicht
und das war nicht meines, nein. Und dann dachte ich, ach, ist nicht so schön. Also so Momente, wo ich merke, okay, da mag jemand jemanden oder da geht es nicht mehr um die Bücher und als Mutter und so bin ich auch nicht so immer unterwegs, um mit Leuten zu sozialisieren und das würde mich auch nicht interessieren, mir so Freunde zu machen, um voranzukommen in dem Bereich und deswegen macht es mich traurig, weil ich merke, da geht es in diesem Bereich meiner Leidenschaft auch um Positionierungen.
Also Positionierungen sind ja, glaube ich, unvermeidlich und auch Animositäten. Und man darf ja nicht vergessen, Kritikerinnen und Kritiker schreiben ja nicht nur für die Autorinnen, sondern sie schreiben ja auch für die anderen Kritiker und Kritikerinnen. Das heißt, es ist ein Geschäft, was in sich ja auch Konkurrenzen ausbildet, wo es Meinungshoheiten gibt, wo es Konkurrenzen gibt, wo es auch, und das meine ich dann, durchaus positiv, wo es dann auch sportlich zugeht. Man will ja was erreichen. So stelle ich mir das vor. Also ich schreibe keine Kritiken. Das liegt mir fern, aber nicht, weil ich das verachte, sondern das ist nicht mein Metier. Aber wenn ich das täte, würde ich damit natürlich was bewirken wollen. Und dann würde ich sagen, aha, ich bin eben eine tolle Kritikerin, ich mache das richtig gut oder ich mache das besser als die anderen oder ich bin überzeugender, ich bin kompetenter etc. Und das spielt schon eine Rolle und das ist ein Spiel, das kann man sich als Autorin mit Distanz anschauen. Also wo es schwierig wird, ist, glaube ich, wenn es wirklich animos wird, also wenn Politik gemacht wird oder wenn man merkt, dass eine Kritik, und das gibt es eben auch nicht so häufig, Gott sei Dank, dass sie von einem maßgeblichen Widerwillen gegenüber diesem Buch getragen ist, wo man sich dann fragt, warum musste dieser Kritiker oder diese Kritikerin dieses Buch besprechen? Also gibt es da einen Zwang? Gibt es da eine offene Rechnung? Man weiß ja nicht so genau, ne? Man kennt die Verhältnisse nicht. Es gibt ja Autorinnen und Autoren, die sind mit Kritikern befreundet, hört man. Ich erinnere mich übrigens an eine schöne Geschichte in Klagenfurt. Klagenfurt ist ja so ein Lackmustest der Begegnung. Da wird es dann wirklich heikel, weil man ja nicht nach Hause gehen kann. Ne? Das heißt, die hocken da alle auf einem Fleck und ich erinnere mich noch, wie wir dann da abends, da wird man ja dann immer beköstigt und muss dann essen und trinken und so. Und dann sitzt man auf so Bierbänken und da rückt man dann eben auf. Und ich weiß auch, wie Frau Aufermann kam und da so steht und ich rücke so zur Seite, sage, wollen Sie sich zu uns setzen, hier ist noch Platz. Dann sagt sie, Ich bin aber Kritikerin. Ist das nicht ein bisschen eklig? Und ich habe irgendwie das gar nicht so verstanden. Und dann, ich war auch neu in dem Metier, 96 war es, ja, und so, dass es schon Reglements gab oder dass es auch bei Festivals oder was auch immer so Situationen gab, wo es Kritikerinnen oder Kritiker gab, die sich bewusst nicht unter die Autoren gemischt haben, weil sie sagen, das setzt mich unter Druck. Nachher verstehe ich mich gut mit der Person und dann denkt die, ich berichte positiv über sie. Und dazu möchte ich nicht verpflichtet sein. Ich wäre jetzt nie auf so eine Idee gekommen, dass ein Kritiker gut über mich berichten muss, nur weil wir uns beim Frühstück gut unterhalten haben. Also über diese Neutralität oder diese Distanz bin ich total dankbar. Ich käme nie auf die Idee, von einer Kritikerin oder einem Kritiker etwas zu erwarten. Nie. Aber wir sind natürlich in einem potenziell immer so ein bisschen inzestuösen Verhältnis. Dazu ist der Betrieb, der ist einfach klein.
Also ich höre das sehr gerne, aber es ist natürlich auch so, dass man dann in Klagenfurt miteinander baden geht. Also irgendwann ist natürlich diese,
im doppelten Sinne,
genau. Auch im metaphorischen Sinne, ja. Genau, aber auch im realen eben. Und dann ist die Nähe schon so, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es AutorInnen gibt, die erwarten im Anschluss ein Wohlwollen, nachdem man zusammen das Wasser geteilt hat. Also einfach von der Erwartungshaltung her wäre das ja naheliegend. Sie lachen, aber diese Verwicklungen...
Ich finde den Begriff so toll, das Wasserteilen. Ich hab mit der Kritikerin das Wasser geteilt. Das finde ich ganz toll. Aber das war auch eine meiner traumatischsten Erlebnisse, war, als ich in Klagenfurt war, wurde ich am Vorabend einer Lesung, hieß es, Klaus Kastberger wollte gerne, dass ich zu dem Tisch komme, an dem er zu Abend ist. Ich habe solche Angst gehabt, ich habe gesagt, ich kann leider nicht. Also habe ich totale Panik bekommen, weil ich wusste gar nicht, was daraus sozusagen zu folgen sei, ob mir dann irgendwie die Soße aus dem falschen Mundwinkel tropft und dass das dann mir zum Nachteil, also man macht sich ja so ganz viele Gedanken auch so, wie man auch dann wahrgenommen wird. Also das ist ja, glaube ich, so dieses Klagenfurt-Bingo.
Das ist aber interessant, dass Sie das sagen, dass man sich Gedanken macht, wie man wahrgenommen wird, weil Sie ja vorhin gesagt haben, Sie machen sich keine Gedanken beim Schreiben, wie
beim Schreiben
anschließend
nicht genau,
wahrgenommen wird. Also da können Sie offenbar sozusagen die inneren Stimmen ausblenden, wenn die nicht vor Ort sind.
Ja, weil beim Schreiben hat man ja irgendwie jetzt nicht wie heute Abend hier so eine Kritikerrunde. Das ist ja übrigens auch ganz toll. Das als Bildschirmschoner
Gedanken?
Für das nächste Buch. Ich muss, glaube ich, dann doch noch nachher noch ein kleines Mobiltelefonfoto machen, weil das ist noch viel wahnsinniger als das weiße Blatt, ist dieses Blatt. Ja.
Es ist eine pikante Situation, weil alles, was Sie sagen, kann anschließend gegen Sie verwendet werden. Das ist natürlich immer ein bisschen in einem Abhängigkeitsverhältnis. Wie steht man zueinander? Wie ist dieses Verhältnis zueinander? Es darf nicht zu nah sein, es muss neutral, Schweizer Neutralität, es muss neutral bleiben. Man muss wieder ins Sachliche anschließend gehen. Es wird ja auch nicht über die AutorInnen gesprochen und geschrieben, sondern über die Bücher. Aber natürlich ist die Identifikation der AutorInnen mit den Büchern manchmal doch auch sehr groß, oder? Also es kann auch schmerzhaft sein.
Aber es gibt kaum einen Ort, an dem man sich so nahe kommt wie in der Literatur. Also die Literatur macht uns dieses Angebot, dass wir uns ganz nahe kommen, weil jeder spricht, indem wir so tun, als würden wir über Literatur sprechen, spricht dann jeder über sich oder jeder hat sein Buch gelesen und jeder steckt in eine Literaturkritik sich mit rein. Und dann lese ich in einer jeden Literaturkritik den Kritiker, die Kritikerin oder weiß, wer das ist. Und so habe ich, weil ich ja nicht im deutschsprachigen Raum sozialisiert bin und kannte den Literaturbetrieb
nicht.
Ich habe ihn erst als publizierte Autorin entdeckt. Und wenn ein Kritiker über mich geschrieben hat und mir die Kritik besonders einfallsreich erschienen ist, habe ich dann noch verfolgt. Und was gefällt diesem Kritiker noch? Über welche Bücher hat dieser Kritiker noch geschrieben? Und so wie Literaturkritiker vielleicht uns verfolgen, verfolge ich auch bestimmte Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker. Schau, ja, was für Bücher hat der oder die noch gelesen?
Also das ist ja vielleicht auch ein Vertrauensverhältnis, was man dann irgendwie anhand der Urteile aufbaut.
Und ich glaube, da kommt man ihnen aber näher, als wenn man mit ihnen baden gehen würde. Also
ich war noch in Baden in Klagenfurt.
Also ich wie schon. Ist denn die ich muss sagen, ich schon. Und weil ich als Letzte in Klagenfurt gebadet habe und ich wusste, jetzt ist dieses berühmte Zusammenbaden und ich darf es nicht verpassen. Aber ich habe als Letzte gelesen und dann hatte ich noch Interviews und dann wusste ich, die sind jetzt alle am Zusammenbaden und ich verpasse das. Ich habe mich schnell angezogen, bin hingegangen, bin mit allen geschwommen, habe mich mit allen unterhalten und als ich mich abgetrocknet habe, habe ich bemerkt, ich hatte meinen Badeanzug umgekehrt angezogen und kein Literaturkritiker, keine Literaturkritikerin hat es mir gesagt.
Aber also sicher
diese
nicht absichtlich.
Distanz wurde gewahrt.
Diese Höflichkeit. Aber wir gehen mal weg vom Wasser.
Ja.
Ist denn die Literaturkritik in Rumänien anders als in Deutschland? Das würde mich noch interessieren. Geht
ja.
man da anders mit Büchern und mit den Stoffen um?
Ja, gerade heute ist eine Literaturkritik über eines meiner Bücher erschienen, das ich so ganz begeistert gelesen und auch gepostet habe, weil ich fand, ich habe so viele Kritiken zu diesem Buch gelesen und doch hat diese Kritik mich sehr überrascht, weil sie eben Tschechows Gewehre, bestimmte Gewehre gesehen hat, die selbst ich vergessen hatte, da gepflanzt zu haben. Und das kommt von daher, weil man in Rumänien so einen besonderen Mut hat zu Querbezüge. Also manchmal sind sie so ganz abstrus auch. Also manchmal bei Veranstaltungen, wenn ich vorgestellt werde und mit Querverweisen durch die Weltliteratur und so, muss ich ein Lachen unterdrücken. Aber es öffnet so viel Raum, also es ist so mutig, weil so vieles miteinander in Bezug gebracht wird und dann merkt man, da hat jemand so richtig mit dem Stift gelesen und hat sich Notizen gemacht und hat noch dazu gedichtet. Als Autorin ist das für mich so ein Geschenk, zu sehen, dass da jemand mit Begeisterung mit dem Stift am Werk war und auch wenn ich wirklich nicht daran gedacht habe, als ich das Buch geschrieben habe, denke ich, doch, das hätte ich denken können.
Ah, wie schön. Ja. Das passt zu zwei Zitaten, die ich gefunden habe. Und zwar einmal, ich lese Kritiken von Elfriede Jelinek, um zu sehen, was andere in meinen Texten finden, was ich selbst nicht gesehen habe. Und Martin Walser hat einmal gesagt, gute Kritik ist die, die dem Autor etwas über sein Buch sagt, was er selbst nicht wusste. Gibt es Momente, an die Sie sich erinnern, wo das bei Ihnen so war, wo Sie sozusagen nochmal Ihr eigenes Buch neu erleben konnten über eine Rezension, über eine Kritik?
Das passiert eigentlich ständig. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich nicht das Gefühl habe, geheime Botschaften zu verpacken, die gefunden werden müssen. Vielleicht gibt es da auch ein Missverständnis, dass ich manchmal das Gefühl habe, beim Lesen eben der Kritiken, das Gefühl da ist, ah ja, Felicitas Hoppe, die legt da irgendwelche Sachen aus oder das ist so nach so einem Schnitzeljagdprinzip konzipiert, was überhaupt nicht der Fall ist. Also manchmal merke ich einfach, dass wir ungleich auf sind von unseren Voraussetzungen. Also dass mir auch beim Erstellen des Textes etwas unterstellt wird. Aber das kann dann durchaus produktive Früchte tragen. Also es verändert zumindest die Sicht auf den Text dann sehr. Das würde ich schon sagen. Also ich würde nie eine Kritik lesen im Hinblick darauf, dass ich sage, hat der mein Buch richtig oder hat die mein Buch richtig verstanden? Weil für mich die Kategorie des Verstehen oder Verstandenwerdens, die gibt es für mich als Autorin überhaupt nicht. Das kenne ich gar nicht. Also dieses Gefühl, oh super, der hat ja mein Buch verstanden. Ich will jetzt nicht sagen, es passiert ja sowieso nie. Aber nein, das ist eben nicht das Kriterium. Und insofern ist für mich das Lesen einer Kritik nicht das Prinzip des Abgleichs. Ja? Mhm. Jetzt gucke ich mal, wie weit sind die eigentlich gekommen. Es ist dann doch immer irgendwie eine sehr, sehr fremde Welt auch. Also das sage ich bewusst, also nicht als Affront, sondern ich finde, es liegt ein großer Graben auch zwischen dem, was ein literarischer Text ist und dem, was eine literarische Kritik ist. Da ist ein Big Space dazwischen, da wird eine Brücke geschlagen, aber dazwischen ist eben dieser Graben. Und man kann dazwischen hin und her gehen und es lässt sich keine Einvernahme in dem Sinn herstellen. Und ich finde das sehr gut, dass das so ist.
Und wichtig.
Also mir geht es jedenfalls so.
Mir geht es ähnlich. Ich möchte nicht die Deutungshoheit über meine eigenen Bücher haben. Jede Kritik öffnet, ist eine valable Lesart. Und ich finde, das Buch sollte den klügsten meiner Leser, den einfallsreichsten, den enthusiastischsten gehören. Und ich lese gerne bei ihnen. Aber ich finde nicht, dass es einen großen Graben gibt. Also ich selber mag auch Literaturkritik machen. Ich selber, mach Lust. Ich mag sehr gerne über Bücher sprechen. Ich finde, Autoren können gut Literaturkritik machen, weil sie die Nähte sehen, weil sie auch wissen, wie ein Text aufgebaut ist, weil sie auch Verständnis für Schreiben aufbringen. Die Kritiker, die haben ja auch ein Schreibtalent, sonst liest sich die Kritik nicht mehr spannend.
Muss als so selber auch eine Kunstgattung sein.
Ja, ist auch eine Kunstgattung.
Ich will damit nicht sagen, dass jetzt Autorinnen und Autoren haben natürlich also ein Textverständnis. Aber es ist ein Unterschied, ob ich über ein Buch spreche oder ob ich eine Buchkritik verfasse. Vielleicht
also
ist das
im angloamerikanischen, angelsächsischen Raum schreiben AutorInnen ja auch
hier
über
in Deutschland
die Bücher
ständig, auch. Ja. In Deutschland ständig, ja auch. Also es ist ja nicht so, dass Autorinnen und Autoren nicht als Kritiker auftreten. Was ich auch nicht als Problem erachte. Nee. Ich selber tue es nicht, aber das heißt nicht, dass ich das jetzt schlecht finde oder so.
Ich glaube, Sie erstellen keine Listen, weil das wäre dann ein bisschen heikel, oder? Wenn Autorinnen und Autoren Listen erstellen würden. Aber ich glaube durchaus, dass da gibt es kein. Wo siehst du den Graben?
Ich wurde ja gefragt, fühle ich mich verstanden? Das eine ist hier und das andere ist da. Ich meine, Graben klingt so ein bisschen feindselig, so als wäre das jetzt irgendwie, hier ist die eine Partei und da ist die andere Partei. Das meine ich so nicht. Aber ich spreche von mir als Autorin, die doch auch ein Bewusstsein dafür hat, dass man sich über Literatur, und das ist irgendwie auch toll, dass das eben immer Versuche sind. Man kann sich über Literatur nur in Maßen verständigen. Davon bin ich auch überzeugt. Es gibt Aspekte der Leidenschaften, der Emotionen, oder es gibt eine Form, durch Literatur berührt zu werden, die ich in einer Kritik nicht darstellen könnte. Also es gibt eine Art von Übereinstimmung. Es gibt ja auch, wie man liest ein Buch, das kennen Sie alle, und denkt, Wahnsinn, ja, das ist es. Ja, in diesem Buch bin ich enthalten, obwohl ich sich selber geschrieben habe. So etwas kann sicher auch in der Kritik geschehen. Aber das sind Sonderräume, die ich finde, die in einer Kritik auch gar nicht auftauchen müssen. Und das sind Momente, das sind sehr private Momente. Aber das ist ein Sonderthema, nicht? Wenn ich jetzt mir die Kritiken anschaue, es gibt ja unterschiedliche Grade von Leidenschaft, ne? Es gibt leidenschaftliche Kritiken, und es ist unheimlich schwer, eine Kritik zu schreiben, in der die Leidenschaft sozusagen sich mit der gewünschten Sachlichkeit die Waage hält. Ne? Wenn ich jetzt eine Kritik habe, die nur vor Begeisterung überschäumt, ist das eine gute Kritik? Ist das eine weniger gute Kritik? Werfe ich jetzt mal so alles in die Waagschale, aber wahrscheinlich bin ich...
Das ist total verdächtig, so eine Kritik, oder? Die wahnsinnig schwärmen. Und ich meine, das ist ja auch mutig, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, zu sagen, wir sagen, was das Beste ist. Ja? Also ich habe auch schon Kritiken geschrieben, als ich an der Uni beim Studentenmagazin mitgeschrieben habe. Und wir hatten da auch richtig Literaturkritik gemacht. Wir hatten ja auch irgendwie nette Lehrer, die dann immer mal von großen Zeitungen nach uns in Heidelberg vorbeigekommen sind. Auch natürlich Vertreter der SWR-Bestenliste. Also wir hatten Jochen Hieber als Dozenten, von dem mir eine großartige Geschichte in Erinnerung geblieben ist, weil er immer gesagt hat, das Schönste ist, dass die Tiefdruckbeilage Bilder und Zeiten mit einem Citroën DS morgens nach Paris gefahren wird. Und das sind so Bilder.
Das ist aber das Ihnen geblieben.
Aber das zeigt ja auch irgendwie die Begeisterung von diesem Kritiker, auch für vielleicht für andere Menschen gar nicht nachvollziehbare, banale Umstände. Aber ich habe gerade auch wieder eine Serie mit Emma Thompson gesehen, wo sie auch so ein DS fährt. Also das ist natürlich schon, ich kann das total nachvollziehen. Und auch diese Begeisterung an Druck, ja, an Druckprodukten. Und so ähnlich war es auch, als Frank Schirmacher bei uns in Heidelberg vorbeikam. Und wir haben mit ihm dann auch Literaturkritik geübt, ja. Und daher habe ich auch meinen großen Respekt eigentlich vor der Literaturkritik entwickelt, weil mir dann klar wurde, ja, mein Gott, der hat uns dann Bücher mitgebracht und hat dann gesagt, ja, hier,
schauen Sie mal, das haben wir heute Nachmittag in die Redaktion bekommen. Jetzt, Sie wissen nichts über dieses Buch. Sie fangen mal an zu lesen und sagen Sie mal irgendwas darüber. Also das ist natürlich auch diese Situation, dass man jedes Mal wirklich wie vor einem neuen Buch steht, wie vor diesem Abgrund. Ja, oder dieser,
ja, oder ein Berg, den man erklimmen muss, genau, und sich erarbeiten muss. Das ist natürlich auch Arbeit, Literaturkritik. Das Beste oder das Wort best, ja, das ist natürlich auch eine Behauptung. Auf der anderen Seite wird diese Behauptung ja in den Sendungen auch begründet. Also das ist etwas, es werden Listen erstellt, die kann man teilen oder weniger sozusagen einverstanden sein, aber das ist das, worüber wir eingangs sprachen. Die Begründungen werden hinterhergeschickt. Warum ist dieses Buch zur Auswahl gekommen? Was kann man daran gut finden? Was kann man unter Umständen, Sie sind sich ja nicht immer alle einig, auch nicht gut finden? Und Sie haben das vorhin gesagt, Autoren würden nie Listen schreiben oder erstellen. Welches Verhältnis haben Sie zu dieser Liste? Also wäre es für Sie ein entscheidender Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 10?
Also ich wollte ganz kurz was zu dem Besten sagen, wenn ich das richtig verstehe, ist dieser Begriff doch gewählt worden, um die Bestsellerliste zu konterkarieren, oder?
So, genau, war das also das gedacht. Ist eine eindeutige Setzung im Gegensatz zum Bestseller, also, dass sich über die Menge bestimmt, also, dass man sagt, bei uns ist die Qualität die Größe, die definiert werden muss
erst. Also Qualität statt Quantität finde ich toll und das Beste, darunter sollte man dann auch nicht gehen. Also das ist ja dann klar. Also wenn das jetzt hieße Liste guter Bücher, dann das wäre das Buch, jetzt genau. Irgendwie, das hat natürlich am Anfang auch zu diesen vielen Verwechslungen geführt, dass Leute dann sagten, wie Bestenliste und Bestsellerliste, was ist denn da der Unterschied und so. Aber natürlich ist das fantastisch, dass es eine Bestenliste gibt. Darauf würde ich nichts kommen lassen. Und ich finde Listen ja toll. Also ich führe permanent Listen. Allerdings sind das mehr Sorgenlisten oder so, wo ich dann versuche, mit mir selber auf dem Laufenden zu bleiben. Also das ist jetzt nicht, dass ich ein privates Ranking von Büchern mache, aber da ich dann doch in gewisser Weise ein Sportstyp bin, hat mir das immer gefallen. Ich bin übrigens auch ein Schlagerfan, muss ich auch gestehen, weshalb mir diese Hitparade mit diesem von 10 nach hinten, also dann zu sagen, wir fangen da an und arbeiten uns dann auf den Platz 1 vor. Das ist natürlich toll, wenn man das so hört und sagt, aha, die Chancen steigen, ne? Bin noch nicht genannt worden, Platz 1 steht noch aus. Und dann kommt der Trommelwirbel. Also es gibt hier einen Moment von Inszenierung, dass auch wenn das Ganze ja bewusst nicht marktförmig sein soll, doch trotzdem auch einen Charakter von hohem Entertainment hat. Also wo das intellektuelle Argument ja auch eine Sportlichkeit hat. Und ich finde das gut. Mit dem Listenplatz, naja, man geht ja davon aus, dass man nicht nur einmal im Leben auf der besten Liste ist und dann kann man sich ja steigern.
Ja, die Hoffnung bleibt, oder?
Die Hoffnung bleibt absolut.
Aber wie schlimm ist es dann, wenn dann runtergezählt wird, 10, 9, 8, 7 und dann kommt 1 und man ist nicht mal 1, dann ist man gar nicht dabei. Das ist natürlich auch so ein Schockeffekt, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, wie schockierend es ist, wenn man dann einmal nicht auf dieser Liste ist. Also ich habe zur Vorbereitung für diesen Abend einen wunderbaren Film gesehen über die 40 Jahre Bestenliste und da ist mir das natürlich auch nochmal bei anderen Autoren, die dann zu Wort kamen, aufgefallen, die dann auch gesagt haben, naja, Platz 1 wäre schon schön, wenn man mal Platz 1, und ich habe ja das große Glück, mal am ersten Platz dieser Liste gestanden zu haben und das ist so ein großartiges Gefühl. Also kann man wirklich, glaube ich, gar nicht beschreiben, dieses Gefühl. Das ist so, wie es immer so schön heißt, Weihnachten und Neujahr auf einen Tag fallen und der Geburtstag kommt noch dazu. Also gerade wenn man halt so viel Respekt vor dieser Liste hat, dann mal da zu stehen, also das ist schon Wahnsinn. Also da fühlt man sich wie diese Olympia-Abfahrtsgewinnerin, die dann so dachte, ja, ich weiß auch nicht, es ist so schön, es ist so toll. Ich habe es einfach gemacht. Ich bin da. Ja. Ich bin einfach runtergefahren. Ja. Ich habe das Buch einfach runtergeschrieben. Und jetzt ist es da. Wahnsinn. Ja. Also, das ist schon irre. Ich bin auch großer Listenfreund. Ich habe mal meine Lieblingslisten mitgebracht. Nummer 1, verlorene Gegenstände. Zweitens, Telefonnummern ohne Namen auf Papierzetteln. Drittens, noch zu erledigen. Viertens, angefangene, aber nicht weitergeschriebene Texte. Fünftens, Namen für noch nicht geborene Kinder. Sechstens Schulden, siebtens Bücher, die ich noch kaufen, wenn auch nicht unbedingt lesen will, achtens Restaurants, die ich nie wieder aufsuchen werde, neuntens Beschwerdebriefe, die noch zu schreiben werden und zehntens Menschen, bei denen ich mich noch zu entschuldigen hätte. Das waren meine Top 10 für heute Abend.
Das ist aber einiges zu tun.
Ja, es wird nicht einfacher. Ja.
So einfach auf Platz 1 der besten Liste zu landen.
Also ich finde das toll, natürlich auf Platz 1 zu sein ist eigentlich das Beste. So, und dann also was mir jetzt, je länger wir hier sitzen, auffällt, ich meine, wie unglaublich verwöhnt wir letzten Endes sind, auch im internationalen Vergleich, glaube ich, was da überhaupt an Fürsorge da ist, an Möglichkeiten, also an dieser Arbeit, die da geleistet wird. Also diese Frage, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jeden Monat dieses Votum abgeben, das ist schon aufwendig. Und diese Präsenz einer bestimmten Form von Kritik, vielleicht sprechen wir dann nachher auch nochmal über das, was sonst so passiert, aber das erzeugt natürlich auch eine hohe Erwartung. Und wenn man mal auf diesem Platz 1 war oder sagen wir auf 3 oder auf 7, ist ja egal, und ist dann plötzlich nicht mehr dabei, dann hat das diesen Effekt natürlich, und das ist die Tücke des deutschsprachigen Literaturbetriebs, würde ich sagen, man hat dann das Gefühl, man hätte seine Familie verloren. Und man gehört dann nicht mehr dazu oder man fällt raus und kommt nicht mehr vor. Und das ist die Kehrseite dieser kritischen Wärmestube, sage ich mal. Also die wirklich ein ungeheures Privileg ist. Ich will es nicht sagen, ich trainiere mich auf Vorrat, so nach dem Motto, wenn ich dann später mal ins Gefängnis komme und keine Bücher habe, dann, also so, ich muss mich schon mal abhärten, falls ich dann nicht mehr auf Listen bin. Das meinte ich auch mit Emanzipation, also dass es schon so ein Training über die Jahre gibt, wo man auch sagt, es muss auch ein Autorinnenleben geben, das sozusagen ohne eine permanente Versorgung durch die Literaturkritik auskommt, obwohl wir natürlich maßgeblich davon abhängig sind. Auch die Bestenliste ist ja nicht ganz ohne Einfluss auf den Markt. Also ich nehme mal an, dass die Kritikerinnen sich das auch wünschen, dass ihr Votum auch Buchverkäufe in Maßen dann steigert oder so.
Also zumindest die Wahrnehmung und natürlich die qualitative Auslegeordnung, oder? Dass man den Bestsellerlisten etwas entgegensetzt und sagt, nicht nur Masse zählt, sondern wir möchten wirklich Entscheidungen treffen, die nach qualitativen Kriterien entwickelt sind. Der Blick nach vorne, den Sie jetzt gerade angesprochen haben mit der Felicitas Hoppe im Gefängnis, was ich ungern mir vorstellen möchte. Aber wenn wir ein bisschen mal den Ausblick wagen, weil wir jetzt 50 Jahre SWR-Bestenliste quasi im Rücken spüren, wenn Sie jetzt noch einen letzten Wunsch der SWR-Bestenliste in die nächsten 50 Jahre mitgeben wollten, was wäre das, Dana Grigorcia?
Also für mich sind die Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker der SWR-Bestenliste auch Leser, mit denen ich mich verbrüdert fühle. Also ich liebe es, wenn ich auch höre, wie sie lesen und sie auch Lesetipps geben und auch erzählen, wie es ihnen beim Lesen an sich geht. Also ich wünsche Ihnen und ich wünsche mir, dass Sie meine Kinder für die Literatur begeistern.
Eckhard Nickel.
Ja, also ich würde mir wünschen, dass ich, wenn ich in eine Buchhandlung gehe, nicht nur die Spiegel-Bestsellerliste an der Wand sehe, sondern auch die SWR-Bestenliste an der Wand. Und ich finde, in jeder Buchhandlung müsste es einen Platz dafür geben, weil das ist ja auch schon von Anfang an als Antidot entwickelt worden. Und dann müsste es doch irgendeinen Weg geben, bei Hugendubel einen Platz zu bekommen dafür, dass da diese Bücher stattfinden. Weil das ist ja auch so schön, weil das wandelt sich einmal im Monat, ist auch viel einfacher zu pflegen als diese, ich weiß nicht, wie oft die Spiegel-Bestsellerliste erscheint. Ich war da noch nie drauf, deswegen interessiere ich mich dafür auch nicht. Aber mein größter Wunsch ist, bitte weitermachen. Das ist eigentlich mein Wunsch.
Felicitas Hoppe.
Ja, unbedingt weitermachen. Wenn ich jetzt das Wort Popularisierung in den Mund nehme, das klingt ja furchtbar, aber ich meine das noch bekannter machen. Also ich würde damit in die Schulen, eigentlich sollte die Bestenliste, oder ist das schon so? Ist das Pflichtprogramm in den Schulen? Also sowas schwebt mir vor, aber da schließe ich mich Dana Grigorcia an, weil ich glaube, dass es eine Sache gibt, die wirklich in der Literaturkritik vielleicht auch tatsächlich stärker berücksichtigt werden sollte, dass es um die jungen Menschen, sage ich jetzt mal, geht und da anzusetzen und diesen Raum wirklich zu öffnen und zu sagen, die Bestenliste ist richtig cool, ja, da ist für jeden was dabei und diese unglückliche Trennung natürlich auch mit der hohen Literatur und das für Kinder und das für Erwachsene etc. etc. Also mit diesem Qualitätsmaßstab weiter in die Breite gehen. Ich würde mich sogar bereit erklären, mit einer besten Listen-Lesereise durch Schulen zu gehen. Und
ich bin dabei.
Ne, über diese, über, ja.
Nein, über diese
meine schönsten Lesungen hatte ich in Schulen. Also in Schulen, wenn man in Schulen als Schulstoff behandelt wird, das ist so großartig. Also wir haben vorhin kurz darüber geredet, was einem die Kritik sagen kann. Das ist eye-opening, aber es, was in Schulen dann noch zum eigenen Buch gesehen und gelesen wird, das ist sensationell.
Dann wären wir bei dem Punkt, also dieser Autor, Autorin zum Anfassen hat ja was Gruseliges, aber es gibt doch auch Kritikerinnen und Kritiker zum Anfassen, oder? Also, dass man dann in die Schule so ginge oder so. Aber das ist meine Erfahrung wirklich, dass so vieles einfach nicht im Bewusstsein ist, weil man es nicht sieht, weil es einem nicht angeboten wird, weil es einem nicht gezeigt wird. Vielleicht halten viele Schülerinnen und Schüler Kritiker ja für eine Erfindung oder für eine literarische Figur oder kurzum dieser doch noch Mangel an Kommunikation. Es ist so super, dass diese Veranstaltungen immer ausgebucht sind, wenn dann diese Diskussionen stattfinden und so, aber ich glaube, der Breitensport schadet nie.
Das ist ein großes Versprechen, das wir sehr gerne mitnehmen. Was mich sehr freut, ist, dass Sie jetzt zum Schluss tatsächlich noch aus unserer Bubble rausgetreten sind und nicht nur sozusagen über die KritikerInnen und über die AutorInnen gesprochen haben, sondern auch über die LeserInnen, die wir ja nie vergessen dürfen, weil für die machen wir das eigentlich alles, oder? Es geht ja darum, dass man die Leute erreicht, um ihnen entweder die Bücher zu geben und zu überlassen und zum Lesen zu geben oder um ihnen zu sagen, welche Bücher sie doch bitte besser lesen sollen als andere. Ich danke Ihnen dreien sehr herzlich, Dana Grigorcia, Eckhard Nickel und Felicitas Hoppe. Und ich danke vor allem dem SWR für die sorgfältige Pflege dieser Bestenliste, namentlich Carsten Otte, denn ohne diese Bestenliste wäre die Literatur um vieles ärmer. Damit verabschiede ich mich in den Abend und hoffe, dass wir jetzt auf die nächsten 50 Jahre anstoßen werden. Dankeschön. Applaus